Ja, der Bruder Bieg aus der Versammlung Kreuzberg West ist heute unter uns und er hält den Vortrag, warum nahm Jesus Leid und Tod auf sich. Somit hat sich auch das Thema, was ja ursprünglich war, geändert und dann bitten wir den Bruder Bieg.
Vor fast 2000 Jahren stand Jesus Christus, ein unschuldiger Mann, vor Gericht und sollte zum Tode verurteilt werden. Böse Männer hatten sich verschworen, ihn zu vernichten, weil er die Wahrheit sagte. Fälschlicherweise beschuldigte man ihn der Aufwiegelei und der Pöbel verlangte lautstark seine Hinrichtung. Ein römischer Statthalter, dem sein politisches Ansehen weitaus wichtiger war als das Leben eines einfachen Zimmermannes, verurteilte Jesus zu einem grausamen Tod. Es war nicht die erste grausame und ungerechte Hinrichtung in den Annalen der Geschichte und leider auch nicht die letzte. Und doch war dieser Tod etwas ganz Besonderes. Diese Szene, die Hinrichtung Jesu, beschäftigt seit Jahrtausenden die Menschen. Viele bilden sich ihre Meinung durch das, was sie über Jesus sehen und was sie über Jesus hören, in den verschiedensten Möglichkeiten an von Bildern, Büchern, Schreinen, Kirchenabbildnissen oder Ähnlichem. Daraus resultiert auch ihre Vorstellung, wie Jesus aussah, wie er lebte und was für ein Mensch er war. Wie wir jedoch sehen werden, ist die schwächliche, von einem Heiligenschein umgebene, weichliche, melancholische, langhaarige Christus, der oft in den Künstlerwerken der Christenheit erscheint, nicht wirklich getreu. Tatsächlich ist dieses Bild weit von dem entfernt, was Jesus eigentlich war. Warum? Denken wir daran, dass Jesus den größten Teil von 30 Jahren damit beschäftigt war, als Zimmermann zu arbeiten. Das war keine Beschäftigung für jemanden, der einen leichten oder einen schwachen Körperbau hatte und vor allem nicht in der Zeit, wo von modernen oder kräfteschonenden Maschinen man noch gar nicht dran dachte. Denken wir auch daran, dass Jesus die Rinder, die Schafe und die Geldwechsler aus dem Tempel austrieb und ihre Tische umstieß. Das hört sich auch nicht nach jemand an, der weder Körperkraft noch Männlichkeit besaß. Leider vermitteln uns religiöse Kunstwerke nur ein verzerrtes Bild von Jesus und nicht nur über sein Aussehen oder die Eigenschaften, die er hatte, sondern leider auch über die Lehren, die Jesus brachte und warum er Leid und Tod auf sich nahm. Wir nun möchten nicht kunstvoller, sondern Geschichten lauschen und uns auf Bilder verlassen, die Menschen so nach ihrem eigenen Geschmack und ihren eigenen Gutdünken gestalteten, sondern wir möchten von Personen etwas erfahren, die mit Jesus zusammenlebten. Eine zuverlässige Quelle dazu ist Gottes Wort, die Bibel. Ein Jünger und Apostel Jesus schrieb zum Beispiel folgende Äußerung über Jesus nieder. Wir finden sie im Evangelium des Johannes im 17. Kapitel und im Vers 3. Und wir möchten gerne diesen Vers gemeinsam lesen. Ich möchte euch also bitten, eure Bibel aufzuschlagen. Das Johannesevangelium im 17. Kapitel im 3. Vers. Johannes, ein Augenzeuge und einer, der mit Jesus zusammenlebte, konnte also vieles über Jesus berichten. Und so schrieb er hier im Kapitel 17 im Vers 3, dies bedeutet ewiges Leben, dass sie, nämlich seine Jünger, fortgesetzte Erkenntnis in sich aufnehmen über dich, den allein wahren Gott, und über den, den du ausgesandt hast, Jesus Christus. Nur die Bibel beantwortet uns sehr wichtige Fragen und wir möchten einmal vier davon heute behandeln. Die erste Frage war, wer war Jesus? Die zweite, warum wurde Jesus verfolgt? Die dritte, wer oder warum nahm Jesus Leid und Tod auf sich? Und die vierte wäre, welche wichtige Rolle sein Tod in unserem Leben und unserem Verhältnis zu Gott Jehova steht. Wer war Jesus? Wie eingangs beschrieben, ein Zimmermann mit 20 Jahren Berufserfahrung. Jemand, der die Geldwechsler raustrieb, also ein Mann mit Entscheidungswillen, Kraft und Durchsetzungsvermögen. Aber das ist nicht alles, was wir von Jesus wissen. Wir erfahren zum Beispiel, dass Jesus viel mehr war. Die Bibel spricht davon, dass er der Anfang der Schöpfung war. Das sind tausende Jahre, ja, wenn nicht noch mehr, zurück in der Geschichte, dass Jehova Gott Jesus als Geistperson erschuf, als allerersten, bevor es Menschen, Engel oder andere Dinge im Universum gab. Die Bibel spricht davon, dass durch diese anderen Dinge durch Jesus Christus erschaffen wurden. Sie spricht von einem Werkmeister, also jemand, der Jehova Gott zur Seite stand, mit ihm das Universum ins Dasein ruft, die vielen Geistpersonen und die Menschen, die darauf leben. Zu der von Gott Jehova vorherbestimmten Zeit sandte Jehova dann seinen Sohn auf die Erde. Das tat er nicht, indem er Jesus als Mann auf die Erde schickte, sondern auf eine Art und Weise, die seiner Gerechtigkeit Genüge tat. Er verpflanzte das Lebensschema oder das Lebensmuster dieser Geistperson in den Leib einer Frau, damit er unter dem mosaischen Gesetz zu stehen kam, als er auf der Erde als Mensch geboren wurde. Und das musste geschehen, damit Jesus Christus die gleiche Person war, die bereits im Himmel existierte. Jehova, der Schöpfer aller Dinge, konnte dies genau veranlassen, denn für ihn, der alle Dinge ins Dasein rief, die Schöpfung, die Menschen und auch die Fortpflanzungsfähigkeit, war es überhaupt kein Problem, genau dieses Lebensmuster seines erstgeborenen Sohnes, seines Geistgeschöpfes zu übertragen und dafür Sorge zu tragen, dass Jesus, als er auf Erden geboren wurde, genau diese gleiche Persönlichkeit hatte. Nur in dieser Art und Weise war es möglich, dass Jesus ja wirklich der Sohn der Maria wurde. Somit war es auch möglich, dass Jesus ein Nachkomme Abrahams, Isaaks, Jakobs, Judas und Davids wurde. Aber Jesus war als Mensch vollkommen. Er war sündenlos. Doch dafür sorgte Jehova in seiner Kraft. Die Bibel spricht davon, dass der Geist, also die Kraft Gottes, Maria umschattete. Jesus Christus selbst war sich bewusst, als er auf der Erde war, dass er der verheißene Same, dass er der Messias war, und er war sich auch bewusst, welche Aufgabe er hier auf der Erde zu verrichten hatte. Und Jesus war vollkommen, dementsprechend auch an Statur, am Aussehen. Wir wissen, dass er viele Wunder wirken konnte. Er konnte in das Herz der Menschen sehen, er war gerecht. Also eine Persönlichkeit, die eigentlich jeder Mensch sich vielleicht als Herrscher wünscht, als jemand, der Macht ausübt, weil unter ihnen konnte man sehr gut leben. Und trotzdem wurde Jesus verfolgt. Warum wurde Jesus nun verfolgt? Zu einem war Jesus sich bewusst, dass er Verfolgung ertragen müsste, erleiden müsste, weil es bereits in der Bibel vorhergesagt wurde. Ganz am Anfang der Bibel, im ersten Buch Moses, im Kapitel 3, in Vers 15, wurde die Prophezeiung ja geäußert, dass Feindschaft sein würde zwischen dem Samen der Frau und dem Samen dessen, der Jehova widerstand. Die Bibel spricht sogar davon, dass der Same der Frau dem Samen des Widersachers Gottes den Kopf zermalmen wird, vorher aber der Widersacher den Samen der Frau die Ferse zermalmen würde. Sie spricht also davon, dass Jesus, der Same der Frau, definitiv auf der Erde leiden musste. Jesus kannte diese Äußerung, er wusste, was sie bedeutet, und er war sich spätestens bei seiner Taufe voll bewusst, dass er hier auf der Erde sein Leben niederlegen musste. Deshalb ließ er sich im Jahre 33 unserer Zeitrechnung freiwillig unter Falschanklagen festnehmen, schuldig sprechen und an einen Pfahl nageln. War es für Jesus nun aber notwendig, so sehr zu leiden unter diesen schwierigen Bedingungen? Ja. Denn es musste eine Streitfrage geklärt werden. Die Streitfrage um die Lauterkeit der Diener Jehovas. Beachten wir, dass Jehova es nicht zuließ, dass König Herodes das kleine Kind Jesus tötete. Jehova sorgte dafür, dass Jesus erst erwachsen wurde, sich Jehova hingeben konnte, und so lange war der Schutz Jehovas auf Jesus. Als er erwachsen war, musste er mit den Angriffen Satans fertig werden, gleich nachdem er getauft wurde und über sein weiteres Leben nachdachte, indem er in der Wildnis fastete, begann ja Satan seine Angriffe in der verschiedensten Art und Weise, wie sie die Bibel beschrieb. Jesus war sich bei all diesen Prüfungen bewusst, dass er in dieser Streitfrage einen Meilenstein setzen konnte, festlegen konnte, ist es für einen Diener Jehovas auf der Erde möglich, Jehova vollkommen zu dienen, vollkommen loyal zu sein. Und dazu musste er sehr viel leiden. Er wurde schrecklich behandelt und trotzdem heißt es über Jesus, er war loyal, arglos, unbefleckt und getrennt von Sündern. Das heißt nicht, dass er mit Sündern keinen Umgang hatte. Wir wissen, dass er mit ihnen sogar aß. Aber er wurde von ihrer Sündhaftigkeit nicht verleitet. Jesus blieb bis zur letzten Konsequenz, das heißt bis zur Prüfung der Treue in den Tod, Jehova als Jehovas Diener loyal. Somit hatte er nicht nur seine Lauterkeit unter Beweis gestellt, sondern es war ihm auch gelungen, die Grundlage für die Rettung der Menschen zu legen, in der Bibel als Lösegeld bezeichnet. Und es gab noch etwas weit Wichtigeres, was durch den Opfertod Jesus gezeigt wurde. Es war die Rechtfertigung der Souveränität Jehovas. Dadurch, dass Jesus treu auf der Erde Jehova diente, auch unter Schwierigkeiten, bewies er, dass Jehova das Recht hat, den Menschen ihre Art und Weise, wie sie leben, vorzuschreiben oder wir würden sagen, in eine bestimmte Grenze zu setzen. Jehova hat das Recht, im ganzen Universum zu bestimmen, wie diese Geschöpfe leben und er tut es zu ihrem Nutzen. Denken wir daran, wie Jesus besonders am letzten Tag seines irdischen Lebens leiden musste. Er wurde geohrfeigt, mit Fäusten geschlagen, angespuckt, mit einer Peitsche gegeißelt und wie einer der schlimmsten Verbrecher an einem Pfahl genagelt. Jesus unterwarf sich dieser Behandlung, dieser Erniedrigung. Ja, er beschimpfte oder bedrohte kein einziges Mal jemand, der oder die Männer, die die Taten der Führer ausführten. Und das, obwohl er sehr ungerecht behandelt wurde. Jesus ist also ein hervorragendes Beispiel für aufopfernde Liebe, die er gegenüber Jehova, aber auch gegenüber den Menschen gezeigt hat. Aufopferung bedeutet ja, dass man die Bedürfnisse und Interessen anderer selbstlos über die eigenen stellt. Wie zeigte Jesus diese Liebe? Nun, er erklärte selbst, niemand hat größere Liebe als derjenige, der seine Seele oder sein Leben zugunsten seiner Freunde hingebe. Jesus war bereit, aus freien Stücken heraus sein vollkommenes Menschenleben für seine Freunde, für seine Nachfolger hinzugeben. Das war der größte Liebesbeweis, den je ein Mensch erbrachte und je ein Mensch erbringen konnte. Trotzdem bewies Jesus in noch anderer Hinsicht aufopferungsvolle Liebe. Während seines vormenschlichen Existenz hatte Jesus im Himmel eine besonders ehrenvolle und hohe Stellung inne. Er war die zweithöchste Person im Universum nach Jehova Gott. Er hatte eine enge Gemeinschaft mit Jehova. Er war ständig mit ihm beisammen und lernte viel von ihm. Und er war auch eine ganze Anzahl von anderen Geistgeschöpfen umgeben, die auch Jehova Lobpreis darbrachten. Und besonders aufgrund dessen, dass er diese ganzen Vorzüge genoss, dass er also diese besondere Stellung in sich hatte, heißt es in der Bibel, er entäußerte sich selbst und nahm Sklavengestalt an und wurde den Menschen gleich. Können wir uns heute jemanden aus einem hohen Herrscherhaus vorstellen, der bereit war, nur um sein Leben für Arme zu geben und sich dafür töten zu lassen? Bei Jesus war das weitaus mehr. Aber die Bibel sprach davon, dass er bereitwillig um die sündige Menschheit von dem, der böse ist, frei zu kaufen, bereit war, dieses Los auf sich zu nehmen. Aus tiefster Liebe zu Jehova Gott erfüllte Jesus seinen Auftrag, trotz des Widerstandes des Teufels. Ein enger Vertrauter von Jesus, der Apostel Petrus, schrieb über Jesus, er beging keine Sünde, noch wurde Trug in seinem Mund gefunden. Als er beschimpft wurde, gab er nicht schimpfend zurück. Als er litt, begann er nicht zu drohen, sondern übergab sich weiterhin dem, der gerecht richtet. Zeigen sich aus dieser Beschreibung nicht Eigenschaften wie Würde, Demut und vor allem Selbstbeherrschung? Jesus konnte aufgrund seiner guten Taten und seines Ausharrens von sich aus selbst sagen, ich habe die Welt besiegt. Was meinte er mit diesen Worten? Jesus hatte die Welt besiegt, indem er trotz alledem, was Satan und seine Helfershelfer versuchten, ihn anzuhaben, um seine Lauterkeit zu brechen, treu Gottes Willen getan hatte. Er konnte Satan zum Lügner stempeln, der behauptet hatte, er würde jeden lebenden Menschen von Jehova abtrünnig machen, wenn es ihm schlecht ginge oder wenn er um sein Leben kämpfen müsste. Unter anderem wird aber auch Folgendes in seinen Worten deutlich. Das Böse in der Welt, das Jesus umgab, hat ihn weder verbittert, noch brachte er ihn dazu, Vergeltung zu üben oder selbst Rache zu nehmen. Er bewahrte sich seine Eigenschaften Liebe, Güte und Milde. Jesus ragte durch seine vollkommenen positiven Eigenschaften aus der Masse der damals lebenden Menschen heraus, und das würde er heute auch noch jederzeit tun. Durch seinen vorbildlichen Lebenswandel erkannten die Menschen in seiner Umgebung nicht nur, dass er richtig handelte, sondern sie erkannten auch, dass sie selbst falsch handelten. Und da sich Jesus selbst keiner bösen Werke schuldig machte, war es für die Mitmenschen zur Zeit Jesus ein Dorn im Auge. Warum? Nun, sie wurden sozusagen bloßgestellt. Alle konnten sehen, dass ihre angeblich gottgerechte Handlungsweise gar nicht so war, dass sie selbst Gottes Gesetze nicht beachteten. Nehmen wir das Beispiel noch einmal mit den Viehverkäufern und den Geldwechseln im Tempel. Das gar zweimal im Leben, in der Tätigkeit Jesus. Einmal kurz nachdem er seine Predigttätigkeit begonnen hatte, ging er in den Tempel, trieb sie hinaus, nicht weil sie dieser Tätigkeit nachgingen. Das war ein Berufserwerb wie jeder andere. Nein, weil sie das einmal im Tempel taten, der dafür nicht gedacht war, und vor allem, weil sie ihre Mitbrüder oder Mitmenschen betrogen haben. Er bezeugte ihnen, dass sie den Tempel entweiht hatten und sagte eigentlich zu der jüdischen Obrigkeit und zu den hohen Priestern, die damals verantwortlich dafür waren, dass auch sie das zugelassen hatten und dass ihre Werke böse waren. Wie reagieren solche Menschen, wenn man sie ihnen auf so die Nase, so wie wir sagen, zusagt, dass sie falsch handeln? Sie reagieren böse. Und sie begannen, Jesus zu hassen. Sie hassten ihn deshalb, weil er durch seine eigenen guten Taten ihre schlechte Handlungsweise offenbar machte. Aber der Hass Jesus gegenüber war nicht nur auf Jesus beschränkt. Wenn wir einmal darüber nachdenken, dass Jesus nach Gottes Gesetz, der damals vorhandenen Teil der Bibel, lebte, hassten diese seine Mitmenschen ihn also nicht nur Jesus, sondern sie hassten das Gesetz Jehovas und damit den Herausgeber Jehova Gott selbst. Den Hass, den sie Jesus gegenüber zeigten, war eigentlich den Hass, den sie dem Schöpfer Jehova entgegenbrachten. Als Jesus auf der Erde war, erfuhr er, was es bedeutet, von menschlicher Natur zu sein. Er lernte menschliche Schwächen kennen. Er hatte somit die Ausrüstung bekommen, 1000 Jahre als König und Richter, die Menschen nicht nur zu regieren, sondern ihnen zu helfen, genau diese Schwächen abzulesen. In Hebräer Kapitel 5, Vers 8 heißt es, obwohl er Sohn war, lernte er Gehorsam. Und wir wissen von Jesus, dass er alle Gebote Jehovas befolgte, aber er lernte, wie es ist, als Mensch gehorsam zu bleiben, auch bis zu dem Zeitpunkt sein Leben aufgeben zu müssen. Das war für Jesus nicht einfach. Denken wir daran, dass er ungefähr 6 Stunden am Pfahl hing, bevor er verstarb. Und trotzdem war sich Jesus dessen bewusst, dass genau dieses notwendig war, um sein Werk zu vollenden, denn er sagte kurz vor seinem Tod, es ist vollbracht. Er war standhaft geblieben und hatte seine Lauterkeit dadurch bewiesen, dass er Jehovas Souveränität verteidigt hatte, und er hatte genau das vollbracht, wozu Jehova ihn auf die Erde gesandt hatte. Wer war nun verantwortlich, dass Jesus Leid und Tod ertragen musste? Wir wissen, dass Jesus keine Sünde beging und aus dem Grunde es eigentlich nichts gab, warum er sterben musste. Er war Tag und Nacht damit beschäftigt, sich um die Dinge Jehovas und um die Dinge des Königreiches zu kümmern. Er brachte allen Menschen den Beweis, dass er der Sohn Gottes war, und er tat das Werk, was Jehova ihn aufgetragen hatte. Jesus selbst veranschaulicht die Wichtigkeit, wenn wir so an das Mustergebet denken, in dem er gleich am Anfang sagte, unser Vater in den Himmel, dein Name werde geheiligt. Jesus selbst gebrauchte den Namen Gottes, indem er ihn mit Vater und mit Jehova ansprach, und er war bereit, ihn allen Menschen bekannt zu machen und die Grundlage dazu vorzulegen, dass diese Bekanntmachung des Namens Jehovas weltweit ausgedehnt würde. Die Verherrlichung des Namens Jehovas hatte für Jesus oberste Priorität. Jesus lieferte als treuer und wahrhaftiger Zeuge den überzeugendsten Beweis der Rechtmäßigkeit der göttlichen Souveränität. Jesus liebte seine Mitmenschen. Matthäus, ein grundehrlicher Geschichtsschreiber, berichtete Folgendes über Jesus, wenn er sagte: Und er ging in ganz Galiläa umher, predigte die gute Botschaft vom Königreich und heilte jede Art von Leiden und jede Art von Gebrechen. Durch diese Reihenfolge, die Matthäus hier hervorhebt, zeigt er auch die Wichtigkeit, die Jesus in seinem Werk voranstellte. Erst die Verkündigung des Königreiches und dann die Heilung von Leid und Gebrechen, um den Menschen zu zeigen, was das Königreich Gottes einmal auf der Erde wirklich vollbringen wird. Deshalb heißt es ja auch im Ostergebet: Dein Königreich komme und dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf der Erde. Ja, die Liebe Jesu zu Jehova Gott, indem er seinen Willen tat, und zu den Menschen, dass er sein Leben gab, sind eines der größten Beweise von Liebe, die Menschheit je gesehen hat. Jesus gab durch seinen Tod ein Lösegeld, um die ganze Menschheit freizukaufen von Sünde und Unvollkommenheit. Ohne das Lösegeld würde von uns jeder sterben müssen. Stattdessen sind wir infolge eines großartigen Aktes der Liebe, haben wir die Möglichkeit, einmal ewig in einem Paradies auf Erden zu leben. Diese Möglichkeit erstreckt sich nicht auf einige wenige Menschen. Die Bibel spricht von einer großen Volksmenge, ja von Milliarden, die in Zukunft auf dieser paradiesischen Erde leben können. Und sie schließt durch das Lösegeld liebevollerweise auch die ein, die bereits verstorben sind. Wir wissen aus der Bibel, dass Jesus selbst nach 3 Tagen auferweckt wurde. Das war der Beweis dafür, dass Jehova willens und in der Lage ist, Menschen wieder zum Leben zu bringen. Das wird er im Paradies mit Abermillionen Menschen genauso tun. Wenn du Johannes Kapitel 3 noch aufgeschlagen hast, so möchten wir noch einmal einige Verse daraus lesen. Da wäre zum Beispiel der Vers 16. So eine kurze Zusammenfassung, man spricht von dem Evangelium in Kurzform, wenn es in Johannes Kapitel 3 im Vers 16 heißt. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzig gezeugten Sohn gab, damit jeder, der Glauben an ihn ausübt, nicht vernichtet werde, sondern ewiges Leben habe. Lesen wir Vers 18 noch dazu. Wer Glauben an ihn ausübt, wird nicht gerichtet werden. Wer nicht Glauben ausübt, ist schon gerichtet, weil er nicht Glauben an den Namen des einzig gezeugten Sohnes Gottes ausgeübt hat. Und Vers 36 im gleichen Kapitel. Wer Glauben an den Sohn ausübt, hat ewiges Leben. Wer dem Sohn nicht gehorcht, wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihn. Wir können zeigen, dass wir Glauben an den Sohn ausüben, wenn wir unser Leben ändern und mit Gottes Willen in Übereinstimmung bringen. Das heißt, wir müssen ungerechte Handlungsweisen, ungerechtes Verlangen aufgeben und alles unternehmen, um etwas zu tun oder das zu tun, was Jehova Gott gefällt. Der Petrus sagte einmal: Bereut daher, also seht ein, dass ihr etwas falsch macht, kehrt um, ändert eure Handlungsweise. Und dann sagt er, damit eure Sünden ausgelöscht werden und Erquickung von der Person Jehovas kommen mögen, dass Jehova uns segnen möge. Und damit sind wir schon beim 4. Punkt. Welche Rolle spielt Jesu Tod in unserem Verhältnis zu Jehova Gott und unserer Hoffnung auf Leben? Auf der Erde spiegelt Jesus Gottes Herrlichkeit wider, wie sie nur wirklich der erstgeborene Sohn widerspiegeln konnte. Er war somit in einzigartiger Weise ja am besten dazu geeignet, den Menschen Gott und dessen Vorsätze bekannt zu machen, zu offenbaren. Er sagte von sich aus: Wer mich gesehen hat, hat auch den Vater gesehen. In der Bibel wird gesagt, er war voll unverdienter Güte und Wahrheit. Durch Jesus nahm Gottes Verheißung Form und Gestalt an. Es war der König des Königreiches, der Regierung, die einmal alles Leid und Elend beseitigen wird. Dieser Das Königreich war in den Köpfen der Juden schon bereits vorhanden, aber als Jesus auf der Erde war, war dieses Königreich für sie Realität. Wir wissen auch, dass Jesus durch sein Lösegeld der Mittler zwischen Gott und Menschen ist und sich kein Mensch Gott nahen kann, es sei denn durch Jesus Christus. Denken wir auch daran, dass Jesus auf der Erde viel leiden musste und wie wir vorhin sagten, ihr Gehorsam lernte. Er so weiß, was es bedeutet, Schwachheiten zu haben, hungrig zu sein oder müde zu sein. Wann ist nun die Zeit, sich damit zu beschäftigen, was Jesu Leben und Jesu Tod für uns bedeutet? Es ist dann, wenn wir Barmherzigkeit und unverdiente Güte benötigen. Wenn wir wegen unserer Unvollkommenheit uns vielleicht bewusst sind, dass wir bestimmte Dinge nicht schaffen können. Deshalb heißt es von Jesus, er war ein Mensch und er war mitfühlend. Mit wem? Mit uns. Wann? Nun heute, wenn wir den Druck verspüren, dass wir bestimmte Dinge oder Belastungen ausgesetzt sind, die für Menschen nicht üblich sind. Wenn wir vielleicht hungrig, durstig oder müde sind. Jesus war vollkommen und er betonte, dass er mit uns mitfühlen kann und uns stärken wird, um weiterhin Jehova treu dienen zu können. Jesus gab die folgende Einladung alle Mitmenschen, indem er sagte, kommt zu mir alle, die ihr euch abmüht und die ihr beladen seid, und ich will euch erquicken. Es ist nicht immer einfach. Jesus sagt weiter, nehmt mein Joch auf euch. Ein Joch war damals da, um Arbeit zu verrichten. Aber er sagte, und lernt von mir, denn ich bin mildgesinnt und von Herzen demütig, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Wir werden nicht in die neue Ordnung oder den Nutzen des Lösegeldes über Jesus geschenkt bekommen, indem wir nichts dafür tun, sondern wir werden dafür etwas tun müssen. Aber wie Jesus sagt, sanft, wenn wir uns willig dem unterordnen, und leicht, wollen wir die Kraft dafür erhalten. Durch ein Bibelstudium können wir herausfinden, wodurch sich wahre Nachfolger Jesu heute auszeichnen. Wir wollen einmal zwei Merkmale bloß streifen, die uns da vielleicht etwas weiterhelfen. An dem Abend vor seinem Tod zeigte Jesus seinen Nachfolgern, woran man sie erkennen würde. In Johannes im Evangelium, Kapitel 13, die Verse 34 und 35. Johannes Kapitel 13, Vers 34 und 35. Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebt, so wie ich euch geliebt habe, dass auch ihr einander liebt. Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe unter euch habt. Das sagte Jesus seinen Nachfolgern. Er sagte, so wie ich euch geliebt habe. Das heißt für uns, wir sollten die gleiche Liebe zu unseren Mitbrüdern zeigen wie Jesus. Was tat Jesus? Er hatte aufopferungsvolle Liebe. Er war bereit, seine eigenen Bedürfnisse, den Interessen anderer voranzustellen. Und so sollten wir auch bereit sein, unsere Liebe dadurch zu zeigen, dass wir unsere Bedürfnisse gegenüber anderen zurückstecken. Diese Liebe, die wahre Christen und Nachfolger Jesu zeigen, sollte so markant sein, dass sie von Außenstehenden bemerkt würde. Sie sollte ein Markenzeichen wahrer Nachfolger Christi sein. Vers 35 sagt, daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, aufgrund dieser Liebe. Wenn wir Vers 25 und 26 betrachten, das wäre dann der zweite Punkt, das ist dann, als Jesus ein Gebet sprach. Vers 25 und 26. Falsch, jetzt habe ich euch einen Fehler hinterlaufen. Kapitel 17 ist nicht das gleiche Kapitel, ein paar Seiten weiter. Tut mir leid. Kapitel 17 ist das Gebet, das Jesus hier sprach und geht ja nochmal auf ein Merkmal ein in den Versen 25 und 26, wenn er sagt, gerechter Vater, die Welt hat dich tatsächlich nicht erkannt, ich aber habe dich erkannt und diese haben erkannt, dass du mich ausgesandt hast. Und ich habe ihnen deinen Namen bekannt gegeben und werde ihnen bekannt geben, damit die Liebe, mit der du mich geliebt hast, in ihnen sei und ich in Gemeinschaft mit ihnen. Praktiziert irgendjemand heute diese christliche Nächstenliebe, die uns dadurch auszeichnet, dass wir in Gemeinschaft mit Jesus Christus sind? Nun, wenn du einmal der englischen Sprache mächtig bist und in eine englische Bibliothek gehen würdest, da Da gibt es dann immer Nachschlagewerke, nicht? Encyclopaedia Britannica, Encyclopaedia Canadia. Also alles religiöse Nachschlagewerke. Und du würdest unter dem Punkt Liebe und über dem Punkt, wer zeigt diese Liebe heute zu seinen Mitmenschen, eine interessante Bemerkung machen. Alle diese religiösen Nachschlagewerke haben eins gemeinsam. Da steht so ein Satz, so wie in der Encyclopaedia Canadia steht, da heißt es, das Werk der Zeugen Jehovas ist eine Neubelebung und Wiederherstellung des von Jesus und seinen Nachfolgern praktizierten Glaubens. Und das Interessante ist, in diesen anderen Nachschlagewerken wird dieser Satz ähnlich ausgedrückt. Darüber sind sich alle einig. Die Liebe, die Jesus gezeigt hat. Was bedeutet das? Dass Jehovas Zeugen ihre Mitmenschen niemals wegen ihrer Rasse, ihrer Nationalität oder ethnischen Herkunft ablehnen oder sogar hassen würden. Sie würden niemanden töten, denn sie haben ihre Schwerter bereits zu Pflugscharen geschmiedet. Jehovas Zeugen lassen sich von der Einstellung der Welt nicht anstrengen, sondern ahmen Jesus nach. Worauf sollte unser Glaube an Jesus beruhen? Nun, wir können nicht an jemanden glauben, den wir vielleicht nur von einem Bild kennen oder deren Namen wir irgendwie mal gehört haben. Der Apostel Johannes zeigt, dass es, um Leben zu erlangen, notwendig ist, die Person, die mit dem Namen Jesus Christus bezeichnet wird, an ihn Glauben auszuüben, ihn kennenzulernen. Einen lebensrettenden Glauben, der aus der Erkenntnis des Wortes Gottes beruht, nämlich Gottes Wort der Bibel, und diese Erkenntnis, die wir dann erlangt haben über Gottes Sohn, auch in unserem Leben anwenden. Stellen wir uns die Frage, besitzen wir diese Erkenntnis? Wenn wir dies bejahen, dann sollten wir weiter uns anstrengen, diese Erkenntnis zu vertiefen und noch deutlicher Jesu wunderbare Eigenschaften nachzuarbeiten. Besitzen wir diese tiefe Erkenntnis noch nicht, dann nehmen wir doch das kostenlose Angebot einer Bibelbetrachtung an und lernen die Bibel und Jesus Christus besser kennen. Diese Erkenntnis führt, wenn wir sie anwenden, zu ewigem Leben in einem Königreich, das genau von diesem Menschen, Jesus Christus, regiert und geleitet wird.
Ja, wir bedanken uns bei dir, Bruder Bieg.